Bitte schlagt auf Matthäus 16 und dann danach gehen wir dann gleich noch zu Matthäus 18. Das sind die beiden einzigen Schriftstellen, jedenfalls die ich bis jetzt gefunden habe, von denen Jesus oder in denen Jesus von der Gemeinde spricht. In Matthäus 16 ist die Vision, ist die Erklärung des Königs, ein neues Reich aufzubauen, etwas zu bauen, was Macht hat, was stark ist, was sich durchsetzen wird gegen die Mächte der Finsternis. Und wir lesen dort in Matthäus 16, 18b, auf diesen Felsen, und das ist der Fels der Offenbarung, dass der Mann Jesus von Nazareth der Christus ist, der Messias, der Gesalbte, der von den Propheten angekündigte Erlöser. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus beschreibt hier die Gemeinde als eine siegreiche Gemeinde, die sich nicht verstecken muss, die nicht in der Defensive ist. Das würde eigentlich besser übersetzt sein. Die Pforten des Totenreiches werden nicht standhalten können. Wenn wir das so lesen hier, die Pforten des Todes oder des Totenreiches werden sie nicht überwältigen, dann sehen wir eine Gemeinde, die bedrängt wird, aber sie schafft es noch irgendwie gegen den Widerstand zu drücken und sich zu verschanzen und irgendwie zu überleben. Aber das vom Griechischen her ist es genau andersherum. Da ist ein Widerstand und die Gemeinde drückt gegen den Widerstand und die Mächte der Finsternis werden nicht standhalten können. Die Gemeinde bricht ein, die Gemeinde reißt das weit auf und geht hinein und nimmt viele, viele, viele Menschen heraus aus der Finsternis, aus der Gebundenheit, hinein in das Reich des Königs. Das ist, was hier beschrieben ist. So Jesus sagt, er wird seine Gemeinde bauen und das eine Merkmal, das ihm wichtig ist, ist, dass es eine siegreiche Gemeinde ist, die gegen die Mächte der Finsternis mit Erfolg angeht. Halleluja! Und jetzt gehen wir zu Matthäus 18 und das ist die zweite Schriftstelle, wo Jesus von Gemeinde spricht. Und dann werden wir verstehen, warum diese Reihenfolge, die ich jetzt hier diese Tage in den Themen genommen habe, warum die so wichtig ist. In dieser zweiten Passage hier, Matthäus 18, ab Vers 15 bis Vers 20. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Vielleicht nur bis dahin. Hier beim Thema, bei der zweiten Erwähnung von Gemeinde, geht es um das Handeln in der Gemeinde gegenüber einem Menschen, der in Sünde verharren will und sich nicht ändern will. So, Jesus spricht zweimal von der Gemeinde, von der siegreichen Gemeinde, die in Offensive ist über die Mächte der Finsternis. Und hier spricht er davon, wie nach seinen Anweisungen das Problem von mutwilliger, fortgesetzter Sünde in der Gemeinde behandelt wird. Und das hat einen Grund, dass diese beiden Stellen so herausstehen und eben so markant sind, weil die Autorität der Gemeinde besteht in der Ordnung Gottes, die aufgerichtet und aufrecht gehalten wird. Der Sieg der Gemeinde kann nicht losgelöst werden von der Reinheit der Gemeinde. Und in dem Maße, wie wir das Böse aus unserer Mitte schaffen, in dem Maße, wie der Herr geheiligt wird und die, die den Namen des Herrn anrufen, tatsächlich abtreten, abstehen von Ungerechtigkeit, in dem Maße ist die Vollmacht, die uns schon gegeben ist, verfügbar. Da ist der Zusammenhang. Und deswegen habe ich zwei Abende gebraucht, um zu betonen die Ordnung Gottes. Einmal haben wir über Beziehungen untereinander gesprochen und dann noch einmal über die ganze Geschichte mit der Regentschaft in der Gemeinde. Die Regentschaft Christi kommt in die Gemeinde durch älteste Hirten nach dem Herzen Gottes. Und wir haben gestern gehört, was das Wort Gottes sagt, was sie tun sollen, was sie tun müssen, was sie nicht tun dürfen und was wir mit ihnen tun sollen und was wir mit ihnen nicht tun dürfen. Das haben wir gestern, denke ich, sehr klar gehört. Und ich möchte jeden herzlich einladen, der gestern nicht da war. Bitte hört euch gestern und vorgestern, hört euch das an und schaut in das Wort Gottes hinein und sagt, ja, zu dieser Art von Gemeinde möchte ich gehören. Das Wort Gottes sagt, dass wir nur Autorität haben, wenn wir Gott untergeordnet sind. Jakobus 4, Vers 7, der wird oft im zweiten Teil zitiert, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Aber das ist der zweite Teil, der Satz beginnt, unterwerft euch Gott. Unterwerft euch Gott. Wir akzeptieren mit Vertrauen, auch wenn unsere Gefühle am Anfang noch nicht mitmachen, im Vertrauen, dass Gott tatsächlich gut ist, wir unterwerfen uns freiwillig seiner Ordnung. Und seine Ordnung ist in diesem Buch geschrieben. Und davon haben wir einiges gehört. Und das ist diese ganze Sache mit einander dienen, einander lieben, vergeben und all diese Geschichten dort. Unterwerft euch Gott und widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Wir können den zweiten Teil nicht trennen von dem ersten Teil. Das funktioniert nicht. Wir können irgendwie uns einreden, wir haben Autorität, aber wenn wir nicht in dieser Unterwerfung, und für manche von euch ist es ein schreckliches Wort, für mich ist es ein wunderbares Wort. Ich unterwerfe mich dem Gott, der mich nie missbrauchen wird, der es besser mit mir meint, als ich mit mir selbst. Ich unterwerfe mich seiner Ordnung, weil in seiner Ordnung ist das größte Glück und der größte Segen, der jemals auf diesem Planeten mir begegnen wird. Ich unterwerfe mich ihm mit Freuden. Krieg diese Ideen weg, diese komischen Vorstellungen, wenn du an Unterwerfung redest oder denkst irgendwie von einem Despoten, der es liebt, dich zu missbrauchen, der es liebt, dir schwere Dinge aufzuladen, die du gar nicht tun kannst. Tu das raus. Sorge dafür, dass dein Herz erfüllt ist vom Vertrauen. Die Güte Gottes ist real. Alle Anweisungen, alle Gebote, alle Dinge, die das Wort Gottes mir sagt, die zu meinem christlichen Lebensstil gehören, sind geboren aus lauter Güte. Und im Zentrum dieser Ordnungen ist mein größtes Glück. Amen, Amen. Das ist so wichtig, so wichtig. Im Epheserbrief, noch einmal sehen wir das, Kapitel 4, 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Weil wenn wir ihm Raum geben, dann nimmt er diesen Raum. Und weiter unten dann in Vers 30 steht, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und das ist wie ein Sandwich. Deckel oben, Deckel unten und dazwischen sind all die Dinge, die eben beschreiben, womit man dem Teufel Raum geben würde. Und das sind gar nicht die Dinge, die in unseren Augen so groß und schrecklich sind, sondern das sind einfach Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung, einander nicht vergeben, schlecht übereinander reden, faul sein und stehlen und all diese Dinge. Das sind die Dinge, die dem Teufel Raum geben. Und das sind dieselben Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. So, wir sehen das, wie das zusammengehört. Wir können nicht sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die in den Krieg zieht. Wir wollen dem Feind die Beute entreißen und wir wollen Menschen in das Reich Gottes bringen. Und wir erlauben, dass der Feind hier in unserer Mitte sein Werk haben kann. Das kann nicht funktionieren. Das wird niemals funktionieren. Und ich kenne so viele Gemeinden, die schießen nur leere Platzpatronen ab. Und sie lieben Krieg zu spielen, aber da ist nichts dahinter. Es funktioniert nicht. Und während sie Krieg spielen, wird ihnen die Jugend gestohlen und geht hinten zur Tür raus in die Welt. Und sie spielen irgendwie die vollmächtige Gemeinde. Das kann nicht sein, ihr Lieben. Das kann nicht sein. Als erstes müssen wir unsere Kinder und die Jugend beschützen. Wir müssen eine Mauer von Gebet bauen, eine Mauer bauen, die auch besteht daraus, dass wir Vorbilder sind und dass wir sagen können, schaut uns an, schaut unser Leben an. Gott ist mit uns, Gott hat uns gesegnet und das haben wir erlebt. Kommt hinein in diesen Schutzraum Gottes und bleibt da drin. Nicht mit erhobenem Zeigefinger und irgendwie mit Moralpredigten, sondern einfach, wir wissen aus Erfahrung, wie dort der Teufel Menschen zurichtet. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Er sucht. Das heißt, die Bibel geht nicht von einem allmächtigen Teufel aus. Die Bibel sagt nicht, der Teufel sagt, ach, der gefällt mir, den will ich verschlingen, also jetzt verschlinge ich ihn und er kann machen, was er will, ich verschlinge ihn trotzdem. Nein, der Teufel muss suchen, bis er ein schutzloses Opfer findet, bis er jemand findet, der sich erlaubt, außerhalb der Ordnung Gottes zu leben, bis er jemand findet, der leichtsinnig ist und leichtfertig und der es nicht genau nimmt mit der Sünde und der nicht wirklich danach trachtet, in zunehmende Jesus-Ähnlichkeit zu kommen. Der Teufel muss suchen, aber wenn er einen solchen gefunden hat, dann wird er alles dran setzen, ihn zu attackieren, ihn zu rauben, zu würgen und umzubringen. Und das passiert. Jeder von uns, der schon länger als ein paar Monate Christ ist, kennt Menschen, die einmal gebrannt haben und die heute weit, weit weg sind vom Glauben. Jeder von uns kennt Menschen, die abgefallen sind. Und wie sind sie abgefallen? Sie haben ihr Herz nicht bewahrt. Sie haben gesagt, ach, ist nicht so schlimm, da passiert nichts da draußen. Das ist nur irgendwie Bange machen von den Predigern. Ich werde das schon schaffen. Niemand von uns ohne den Schutz Gottes kommt gegen den Teufel an. Niemand. Er ist eindeutig stärker als wir, aber in der Unterwerfung unter Christus, im Schutz Gottes, in der Festung der Wahrheit und der Heiligkeit und der Gerechtigkeit kann kein Teufel uns irgendetwas anhaben, sondern wir sind geborgen und wir sind geschützt. Aber es geht um mehr als nur im Schutz zu leben. Es geht darum, dass die Gemeinde in ein Verständnis hineinkommt. Wir sind im Krieg und wir gehen nach vorne. Wir sind wie eine feste Burg mit gewaltigen Mauern und draußen tost das Heer des Feindes. Aber wir sind geborgen. Und von Zeit zu Zeit auf das Signal des Königs öffnen wir die Zugbrücke, reiten heraus in die Armee des Feindes und schlagen den Feind. Und nehmen Menschen, die gefangen worden sind, gefangen und ziehen sie hinein in das Reich Gottes und lösen ihnen in die Ketten und sagen, da ist unser König. Er ist jetzt dein Herr. Er ist jetzt der, der dein Leben neu macht. Das ist Gemeinde, nicht nur im Schutz zu leben. Wir sind in der Offensive. Wir sind in der Offensive und wir jagen den Teufel Seelen ab. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Halleluja. Halleluja. Und dazu ist es notwendig, dass wir verstehen, wie die Machtverhältnisse sind, dass wir verstehen, unter welchen Bedingungen wir Sieg haben und wie das ganz konkret aussieht. Und es ist ein Phänomen, wiewohl das Wort Gottes so deutlich davon redet, dass es unser Auftrag ist, gegen Mächte der Finsternis in der unsichtbaren Welt zu kämpfen und nicht nur zu kämpfen, sondern Sieg zu haben. Wiewohl das so klar geschrieben ist, ich meine, wie viel klarer kann man es sagen, als wir haben zu kämpfen gegen die Mächte der Finsternis in der himmlischen Welt. Wie klarer kann man es sagen? Epheser 6, Paulus sagt es so deutlich. Wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen. Und doch gibt es so viele Gemeinden, für die ist diese Passage wie nicht vorhanden. Wenn du fragst, glaubst du das? Ja, sie glauben das. Aber nur in der Gemeinde, aber nicht im Leben. Wir verhalten uns oftmals nicht so, als wenn wir glauben, dass über unsere Gemeinde, über unsere Region, über unserem Land, über den Nationen Mächte der Finsternis sind, die versuchen zu kontrollieren, die versuchen Menschen in Beschlag zu nehmen, um Menschen fernzuhalten vom Evangelium. Wir glauben das nicht wirklich. Wenn wir das wirklich glauben würden, würde das Alltagsleben und würde das Gemeindeleben anders aussehen. Und der Heilige Geist will uns hineinführen in diese Dinge dort, dass das real ist und dass wir begreifen, wie die Mächte der Finsternis wirken. Wir können uns das einmal anschauen im 2. Korintherbrief und wir lesen dort nur zwei Passagen in Kapitel 4, 2. Korinther Kapitel 4, und hier in Vers 4 spricht Paulus von den Ungläubigen. Jetzt kommt eine markante Beschreibung ihres Zustandes. Den Ungläubigen, 2. Korinther 4, Vers 4, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, das Denken verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Der Teufel hat etwas mit ihnen gemacht. Und sie können die Herrlichkeit Christi, das Evangelium von der Herrlichkeit Christi, den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, sie können das nicht sehen. Hier steht nicht, sie wollen das nicht. Oftmals, wenn wir mit ihnen sprechen, wir haben das Gefühl, die wollen einfach nicht. Aber die Schrift sagt, sie können nicht. Sie können nicht sehen. Sie sind wie verblendet. In Jesaja 25 gibt es eine interessante Passage, dass über den Nationen eine Decke ist. Eine Decke ist über den Nationen. Aber gleichzeitig, ich werde jetzt nicht Zeit nehmen, da hineinzugehen, aber gleichzeitig steht in dieser Passage auch, dass von Zion aus diese Decke weggenommen wird. Diese Decke der Verdunkelung und der Vernebelung und der Täuschung und der Verblendung wird von Zion aus weggenommen werden. Und wir als Kinder Gottes, wir als Gemeinde, wir gehören jetzt schon zu Zion. Das kannst du ganz eindeutig sehen im Hebräerbrief. Wir sind zum Berg Gottes, wir sind zu Zion gekommen, wir gehören zu Zion. So von der Gemeinde aus wird die Decke weggezogen. Das ist, was die Bibel sagt. Halleluja. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat das grundsätzliche Werk getan. Und hat den Teufel entmachtet, hat ihn seiner Waffen entkleidet. Jetzt ist nur noch List und Täuschung seine Möglichkeit. Und er hat uns ausgestattet und hat uns Waffen gegeben und hat gesagt, jetzt macht ihr den Rest. Nach Golgatha wird der Teufel von Paulus immer noch Gott dieser Welt genannt. Und in Epheser 6 sehen wir die Mächte, die Weltbeherrscher der Finsternis. Das sind nicht Dämonen in Menschen, das sind hochkarätige Engelswesen, abgefallene Wesen von Gott, die sich mit dem Teufel verbündet haben. Und sie haben ein organisiertes Reich. Und wenn wir hineinschauen in die Bibel, in Daniel 10 kriegen wir Offenbarung, wie über Nationen solche Mächte sind. Und immer ist ihr Ziel, den Absichten Gottes zu widerstehen. Und die Gemeinde wird ausgerüstet und wird gerufen, gegen diese Mächte der Finsternis in den Krieg zu ziehen. Und sie wird siegreich sein. Halleluja. Halleluja. In 2. Korinther Kapitel 10. Ab Vers 4. Halleluja. Mir gefällt das, wenn ich eine Bibelstelle nenne und dann höre ich Blätterrauschen. Ich mag dieses Blätterrauschen so. Und ich glaube, Gott ist beeindruckt. Die wollen nicht irgendwie einfach nur was, irgendwas hören. Die wollen sehen, ob das in ihrer Bibel tatsächlich steht. Das ist wunderbar. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernunft allein und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Festungen, Höhen werden eingeebnet, Gedanken werden gefangen genommen. Wir als Kinder Gottes sind die einzigen Geschöpfe auf diesem Planeten, die die Vollmacht haben, Gedanken einzufangen. Erklär mal einem Heiden, wie er Gedanken einfängt. Der schaut dich an und will dir einen guten Arzt empfehlen. Aber wir sind bevollmächtigt, Gedanken gefangen zu nehmen, Dinge runterzureißen, Höhen einzuebnen. Und was sind das für Höhen? Es sind Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Warum baut der Feind Dinge auf gegen die Erkenntnis Gottes? Ganz einfach, weil die Erkenntnis Gottes Heil bringt. Freiheit bringt, Erneuerung bringt, Stärke bringt, Wiederherstellung bringt. Alles, was Gott tut, tut er, indem er Licht gibt über sich selbst. Und Licht über sich selbst bedeutet, ich glaube. Auf einmal glaube ich es, auf einmal ist mein Herz überzeugt. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier haben wir wieder diese interessante Art, wie die Schrift Dinge vertieft und erklärt. Er will, dass allen Menschen geholfen wird. Und nach unserem Verständnis sieht es dann so aus, dann hat er noch einen zweiten Wunsch, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nein, der zweite Teil ist eine Erklärung des ersten Teils. Menschen wird geholfen durch die Erkenntnis der Wahrheit. Wenn sie die Erkenntnis der Wahrheit bekommen, wird ihnen geholfen. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die Grundidee von aller Seelsorge. Wenn Menschen gebunden sind, dann fehlt es an irgendeiner Stelle an Wahrheit. Da muss das Licht der Wahrheit hinein und sie sehen die Wahrheit und die Wahrheit wird sie frei machen. Nicht die Spezialkünste des Seelsorgers, sondern die Wahrheit macht frei. Hinter jeder Gebundenheit ist eine Lüge. Und unser Dienst in der Verkündigung, in der Seelsorge, ist, dass das Licht Gottes scheint und dass Wahrheit erkannt wird und dass Wahrheit sein Werk tun kann. Wenn die Wahrheit kommt, muss die Lüge gehen. Die Wahrheit Gottes ist ein mächtiges Licht. Und Licht ist nicht nur das Gegenteil von Finsternis. Das wäre schon viel, aber es ist viel, viel mehr. Das Licht ist der Finsternis haushoch überlegen. Wenn wir jetzt hier das Licht ausschalten würden und die Vorhänge zuziehen würden, wir würden hier völlig im Dunkeln sitzen. Und wie kriegen wir dann die Dunkelheit wieder raus? Wir machen einfach das Licht aus und die Dunkelheit ist so schnell verschwunden, wie es keiner gesehen hat. Das geht nicht andersrum. Wir können hier im Licht sitzen, können alle Fenster aufmachen, da draußen ist stockduster und können sagen, Dunkelheit, komm rein, versuch's mal. Null Chance. Finsternis kann nicht Licht verschlucken, aber Licht kann Finsternis vertreiben. Und das Licht scheint und das Volk im Tal der Todesschatten sieht ein helles Licht. Das Licht Gottes scheint. Das Evangelium bedeutet, Christus ist gekommen. Das Licht scheint. Und Johannes sagt, wie sagt er es? Ich weiß es jetzt im Moment nicht ganz genau und da will ich lieber in Vers 4 und Vers 5, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dieses Wort erfasst vom Griechischen bedeutet überwältigen, unterdrücken. Halleluja. Das Licht scheint und die Finsternis kann das Licht nicht unterdrücken. Die Finsternis kann nicht dagegen angehen, sie kann das Licht nicht überwältigen. Licht überwältigt Finsternis, aber nicht andersrum. So, es ist nicht nur schwarz und weiß, es ist nicht nur ein Gegensatz, es ist eine Reihenfolge. Das eine hat mehr Macht als das andere. Sobald das Licht scheint, muss die Finsternis gehen. Das ist das ganze Prinzip, wenn wir das verstanden haben. Das ist das Prinzip, wie die Schlacht gegen die Finsternismächte gewonnen wird. Und es gibt da viele Theorien und viele Ansichten und viele Verständnisse und es gibt sehr viel aus der Kraft des Fleisches. Aber es gibt auch die gesunde biblische Mitte. Es gibt den Sieg, der durch die Gemeinde einfach manifest wird. Wir haben keinen Sieg zu erringen, wir haben einen Sieg zu erklären. Wir haben Raum zu machen, dass dieser Sieg sich ausbreitet. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, nicht in unseren Fähigkeiten. Wir kämpfen, indem wir Raum machen für unseren Gott. Und wenn Gott kommt, muss der Feind gehen. Halleluja. Halleluja. Wir können das sehen im Psalm 68. Und da sind wir dann schon mittendrin in diesem ganzen wunderbaren Konzept der Wiederherstellung der Hütte Davids, wo ich gleich noch ein bisschen drüber sagen möchte. Aber schauen wir uns das erst einmal an. Psalm 68. Genau so ist es. Gott wird sich erheben. Es werden sich zerstreuen seine Feinde. Und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Bitte merkt er hier das Wort Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der ein Herr fährt durch die Wüsten. Ja, ist sein Name und frohlockt vor ihm. Hier ist das Prinzip beschrieben. Gott steht auf und er zeigt einfach sein strahlendes, glänzendes, herrliches Angesicht. Und der Feind ist total gelähmt, geschockt und in Panik flieht er. Der Feind flieht nicht vor uns, er flieht vor dem Angesicht Gottes. Und darum besteht unser Bestreben darin, wir wollen das Angesicht Gottes leuchten sehen über unserem Leben und über der Gemeinde. Ihr Lieben, das ist nicht einfach nur so ein frommer Segensspruch, der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Das Angesicht Gottes, das ist die Gnade Gottes, das ist, wir sind in Ordnung mit Gott, wir leben im Licht, wir verdrehen nicht Dinge, wir rechtfertigen nicht Dinge, die nicht in Ordnung sind, sondern wir haben unsere Sünde bekannt und da ist Reinigung da und da ist nichts zwischen uns und Gott und unsere Sünde verbirgt nicht mehr sein Angesicht. Jesaja 59, sein Angesicht wird verborgen, verdeckt durch unsere Sünde. Und wenn da keine Sünde ist und die Bibel sagt, das ist der normale Lebensstil der Heiligen, sagt sie, aber manchmal sündigen wir. Ja, und dann gehen wir sofort zum Herrn, bitten um Vergebung und haben Vergebung und Reinigung und weiter geht's als Gereinigte und als Geheiligte. Halleluja. Und sobald da etwas ist, sobald ein Schatten darauf kommt, kommt das in Ordnung. Und wir leben im Licht. Auf vielen ist das nicht wirklich klar. Auch in aller Schwachheit, auch in allem Fallen, das Problem der Sünde ist schon erledigt. Das Problem der Sünde ist erledigt, weil wir Vergebung haben. Wir brauchen nicht im Verdammnis zu bleiben, sondern wir können Vergebung haben und das Licht des Angesichtes Gottes leuchtet sofort wieder über uns. Das Problem der Sünde ist erledigt. Halleluja. Und dann können wir wachsen und wir werden lernen, immer weniger zu fallen und die Phasen, in denen wir in Sieg leben, werden immer länger. Aber auch schon für den Neubekehrten, für den ganz jungen Christen, der so vieles nicht weiß und in so viele Fettnäpfchen des Feindes hineintritt. Das Problem der Sünde ist schon erledigt. Weil er hat alle Vergebung für alles, was da ist. Halleluja. Manchmal benehmen wir uns, als wenn das Problem der Sünde ein Riesending ist. Und da muss noch irgendwas ganz Gewaltiges passieren, bis das Problem der Sünde erledigt ist. Ihr Lieben, das, worauf wir warten, liegt hinter uns. Das Kreuz ist hinter uns. Es ist schon passiert. Christus ist nicht mehr am Kreuz. Christus muss nicht sterben. Er muss nicht im Jeden Gottesdienst neu geopfert werden, wie bei den armen, irregeleiteten Katholiken. Er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Thron. Es geht ihm herrlich dort. Und er sagt, kommt und sitzt mit mir zu Rechten und feiert und freut euch. Ihr seid erhoben in himmlische Sphären und schaut herab auf eure Feinde. Das ist unsere Position. Das ist, von wo wir ausgehen. Wir kämpfen nicht irgendwie uns den Berg hoch. Wir sind auf dem Berg und wir treten den Feind nieder. Das ist die Position, die wir haben. Halleluja. Er erscheint, zeigt sein Angesicht und Panik und Terror bricht aus im Lager des Feindes. Guck mal, das ist nicht irgendwie ein zähes Ringen, so wie so ein bayerisches Fingerhakeln. Ja? Und mal sieht's so aus, als wenn der Teufel gewinnt und dann im letzten Moment irgendwie dann reißt Gott das Ruder rum und dann scheint er doch zu gewinnen, aber dann wieder doch nicht und wir sagen, oh, wie wird der Kampf ausgehen? Nein, ihr Lieben, so ist das nicht. Das sind nicht zwei ebenbürtige Partner. Der Teufel ist kein ernstzunehmender Gegner für unseren Gott. Für uns schon, aber in ihm haben wir den Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hat schon. Es ist schon passiert. In dir ist eine Revolution passiert. Das Leben aus Gott ist in dir. Du hast unzerstörbares Leben. Und kein Teufel und keine Dämonen können das wieder rückgängig machen, was in dir passiert ist. Vielleicht bist du der letzte und schwächste Christ in dieser Gemeinde. Und du hast überhaupt keine Perspektive und du hörst überhaupt nicht zu, was ich hier sage über Sieg. Halt wenigstens daran fest, du bist von Neuem geboren. Halt einfach nur daran fest. Und du kommst in den Himmel. Halleluja. Aber ich will mehr als nur in den Himmel kommen. Ich will, dass der Himmel jetzt schon hier runterkommt. Halleluja. Das ist die siegreiche Gemeinde. Sie verbündet sich mit Gott. Sie macht Bahn für Gott. Hier heißt es im Psalm 68, macht Bahn. Wir machen Bahn für Gott. Damit er kommen kann. Und wenn er kommt, zeigt er sein herrliches Angesicht. Und das Angesicht Gottes hat diese fantastische Doppelfunktion. Es bringt Panik in das Lager des Feindes und es bringt Freude in das Lager der Heiligen. Dasselbe Angesicht, zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Halleluja. Der Feind kriegt die Panik und wir sagen, oh Halleluja, Gott ist da. Und er ist so viel köstlicher, als ich mir das bis jetzt vorgestellt hatte. Er ist mein Gott und seine ganze Güte scheint auf uns herab. Halleluja. Halleluja. Und dieser Psalm, wie bis auf eine Ausnahme, alle anderen Psalmen kommen aus einer Epoche, aus einer wichtigen Zeit des Volkes Gottes, als unter der Leitung von David eine neue Form des Gottesdienstes kreiert wurde. Er war inspiriert und geleitet vom Heiligen Geist und hat eine Revolution eingeleitet und hat etwas getan, was es niemals vorher gab, als die Bundeslade zurückgebracht wurde. Ihr erinnert euch, als David König wurde, das Erste, was er tat, wir müssen die Lade wieder zurückholen. Die Bundeslade, das war das Nationalheiligtum. Die Bundeslade, das war der Ort, wo die Gegenwart Gottes wohnte. Und David sagt mit anderen Worten, wie kann ich König sein, wenn der König der Könige seinen Platz in der Mitte seines Volkes nicht eingenommen hat? Für Saul war das kein Problem. Und David sagt es ganz vornehm, in den Tagen Sauls haben wir sie nicht gesucht. Aber jetzt hatte David das Sagen. Und er sagt, eine neue Zeit, eine neue Ordnung. Und wir bringen die Lade, die vom Feind gestohlen war, die dann irgendwie vergessen wurde, abgelegt wurde, wir bringen sie wieder zurück und geben Gott so Gelegenheit, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Und er kennt die Geschichte. Da war heißes Verlangen da, kombiniert mit großflächiger Unkenntnis. Und das ist eine schlechte Kombination. Paulus sagt, Eifer ohne Erkenntnis nützt nichts. So Eifer ist gut, aber zu Eifer muss Erkenntnis kommen, der Wege Gottes. Die Philister hatten die Bundeslade zurückgebracht auf einem Ochsenkarren. Ja, diese Bundeslade, die Gegenwart Gottes hat ihnen so viel Plage gebracht, dass sie gesagt haben, wir wollen das Ding doch nicht, nehmt es wieder zurück. Und haben sie zurückgeschickt auf einem Ochsenkarren. Und dann, als David und seine Leute die Lade holen wollten, sie machten genau dasselbe wie die Heiden. Sie luden die Lade auf einen Ochsenkarren und dachten, Halleluja, Gott ist mit uns, wir haben die Lade, Sieg, es geht jetzt los. Und inmitten dieser gewaltigen Aufbruchstimmung gab es eine mächtige Katastrophe, einen Einbruch, ein Desaster. Der Wagen fuhr über eine Unebenheit und kam in Schieflage und die Bundeslade drohte abzurutschen. Und da war der Usa, ein ganz treuer Mann, der da mitging, um das Ganze zu bewachen. Und er stützt die Bundeslade, damit sie jetzt nicht runterfällt in den Matsch. Und er fasst die Bundeslade an und fällt tot um. Und das heißt, David wurde es heiß vor Schrecken. Auf einmal wurde ihm gewahr, was das für eine Sache ist, wenn man mit Unkenntnis und mit mangelnder Ehrerbietung mit der Gegenwart Gottes umgeht. Und sie haben die Sache an die Seite getan und sind nach Hause gelaufen, waren völlig frustriert. Ich persönlich glaube, im Heiligen Geist ist genau das passiert Anfang der 90er. Es gab eine neue Welle des Heiligen Geistes und die Gemeinden waren happy und offen und haben das in Empfang genommen. aber sie haben keine Ahnung gehabt. Das hat etwas zu tun mit Heiligung, mit Buße, mit Leben in den Bahnen Gottes. Das hat etwas zu tun mit einer Leiterschaft nach den Ordnungen Gottes. Und was ist passiert? Die Gemeinden, die am stärksten, viele von den Gemeinden, die am stärksten diese neue Welle des Heiligen Geistes, 93, 94, 95, willkommen geheißen haben, sind heute Toter oder Töter, oder wie sagt man? Mausetöter. Wie vor der Heimsuchung. Wenn du da heute hingehst, und das waren einmal Gemeinden, wo man hingepilgert ist und wo die Gegenwart Gottes, das troff nur so, und das war so erfrischend und belebend dort. Es ist heute so trocken, es ist so tot, und es ist schlimmer als vor der Heimsuchung. Im Geist haben wir genauso etwas erlebt, und ein paar Usas sind gefallen. Ein paar Männer Gottes, die einmal sehr wichtig waren, sind nicht mehr unter uns oder sind nicht mehr im Dienst. Wegen dieser Dinge auch unter anderem. Und David hat aber doch dieses Verlangen gehabt nach der Gegenwart Gottes. Und was hat er getan? Er hat nicht gesagt, ich habe es versucht, hat nicht geklappt, Gott, du bist schuld. Sondern hat gesagt, irgendwas müssen wir falsch gemacht haben. Ich habe keine Ahnung was, aber es kann nicht an Gott liegen, es muss an uns liegen. Wir haben etwas falsch gemacht. Und dann ging er hin zu der einzigen Quelle der Offenbarung, zum Worte Gottes. Und er studierte alles über die Bundeslade und wie mit der Bundeslade umzugehen ist. Und dann kam er heraus und dann gibt er die Antwort. Wir haben ihn, wir haben unseren Gott nicht nach der Ordnung gesucht. Es gibt eine Ordnung, wie man mit der Gegenwart Gottes umgeht. Wir können dann nicht so hingehen, wie wenn wir gerade irgendwie aus dem Freizeitclub kommen, Handy in die Hose, Kaugummi, bauchfrei und wie uns das gerade so einpasst. Wir können das nicht. Und darum der vorige Abend und darum der vorvorige Abend, dass wir verstehen, das hat ein Umfeld. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und all diese Haltungen von Lässigkeit und diese Haltung von, wie gibt's das bei euch auch, bei den jungen Leuten, diesen Spruch, null Bock? Keine Lust, ist alles langweilig, alles öde. Mit dieser Mentalität, die nichts anderes ist als ein ausgedrückter Stolz. Ich gebe mich meinen Gefühlen hin. Ich muss nicht in irgendeiner Form von Disziplin leben. Ich mache, was ich gerade will. Mit dieser Haltung können wir keinem heiligen Gott dienen. Das kann nicht funktionieren. Und David hat studiert. Und dann hat er gesagt, wir haben ihn nicht nach der Ordnung gesucht. Und die Ordnung besagte, die Bundeslade muss auf Stangen getragen werden, die durch Ösen an diesem Akazienholzkasten, der mit Gold überzogen war, das war ja die Bundeslade, da waren Ösen. Und durch diese Ösen mussten Stangen gezogen werden auf beiden Seiten. Und die Bundeslade wurde getragen auf den Schultern von heiligen Männern. Und die Gegenwart Gottes kommt wieder zurück in der Gemeinde auf den Schultern von heiligen Männern. Oder sie wird nicht kommen. Und darum haben wir gestern über dieses wichtige Thema gesprochen. Hirten nach dem Herz Gottes. Und ich denke, wir haben alle gestern verstanden, wenn wir da waren, das ist nicht die Sache, nicht die Aufgabe der Ältesten. Ich habe in dem ganzen Ding einen wichtigen Teil mit zu tun und Verantwortung zu übernehmen. Haben wir das verstanden gestern? So, wenn ich sage, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes kommt zurück auf den Schultern Gottes, auf den Schultern von heiligen Männern, dann sind wir dabei, wir durch Fürbitte, durch Hilfe, durch dabeistehen und Loyalität zeigen und sie schützen und all diese Dinge, die wir besprochen haben. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und als die Bundeslade zurückkam, gab es eine Revolution. Jeder hat erwartet, ja, die geht jetzt wieder zurück nach Silo. Da war nämlich das Zelt des Mose. Da wurde geopfert, da wurden all diese Zeremonien, die Gott verordnet hat, die zum ersten Bund gehörten, die Brandopfer und die all die verschiedenen Formen von Opfer. Das wurde alles in Silo verrichtet. Aber der Heilige Geist hat David geleitet und sagt, nein, ein neuer Ort, der Berg Zion, der Berg des Herrn. Und nicht nur ein neuer Ort, eine neue Art, mit dieser Gegenwart Gottes umzugehen. Eine neue Art. Vorher war diese Bundeslade hinter dem Vorhang. Niemand durfte sie sehen. Mit Ausnahme des hohen Priesters, der ein einziges Mal pro Jahr an einem festgesetzten Tag, dem großen Versöhnungstag, nach sehr viel Reinigung und Vorbereitung und Sicherheitsvorkehrungen durch den Vorhang ging und Sühne erwirkt hat für das ganze Volk. Und niemand hätte da reingehen dürfen, egal wie interessant das jemand fand und wollte mal schauen, wie das da aussieht. Und was bedeutet das eigentlich, die Gegenwart Gottes? Niemand durfte das. Wenn es jemand getan hätte, er wäre direkt hinter dem Vorhang tot umgefallen. Wegen der Heiligkeit Gottes. Und die Botschaft da drin ist, genau wie damals zu dem Berg, als Gott sie alle auf den Berg rief, er wollte, dass sie auf den Berg kommen. Und gleichzeitig sagt er, ihr wartet, bis der Hörnerschall laut ertönt. Und wenn ihr vorher geht, werdet ihr sterben, alle. Jeder, der diese Linie übertritt, bevor der Hörnerschall tönt, wird sterben. Aber Gott hat nicht gesagt, ich will nicht, dass überhaupt irgendeiner kommt. Er hat nur damit sagen wollen, wenn er kommt, kommt er zu meinen Bedingungen. Und wenn ihr meine Bedingungen nicht achtet, werdet ihr einen hohen Preis dafür bezahlen. Das war die Botschaft, ihnen klar zu machen, wenn wir zu Gott kommen, kommen wir zu seinen Bedingungen. Oder wir kommen gar nicht. Und jetzt kommt David und sagt, wir machen etwas Neues. Wir verstecken sie nicht mehr hinter den Vorhang. Wir stellen sie auf in einem kleinen Zelt. Und dann werden sich Scharen von Sängern direkt vor die Lade stellen und sie werden Musikinstrumente spielen. Sie werden einen fröhlichen Lärm machen für den Herrn. Sie werden singen, sie werden jubeln, sie werden tanzen. Was? Tanzen? Das ist doch verboten. Das dürfen wir doch gar nicht. Steifheit ist ein Zeichen von Heiligkeit. Aber wenn man locker wird, dann ist das weltlich. Hallo, kommt euch das bekannt vor? Hallo, denkt mal ein paar Jahre zurück, ja? Kommt das noch bekannt vor? Wenn Leute in der Musik mitgehen und ihren Körper gebrauchen, ich schau mal an, wie weltlich. Das ist doch nicht ehrerbietig. Ehrerbietig bedeutet, sich so zu verhalten, wie Gott möchte, dass wir uns verhalten. Amen. Das ist ehrerbietig. Und wenn Gott sagt, kommt und macht einen fröhlichen Lärm und wir machen keinen fröhlichen Lärm, ist das nicht ehrerbietig. Und wenn Gott sagt, tanzt und wir tanzen nicht, ist das nicht ehrerbietig. Und wenn Gott sagt, bringt alle Instrumente, die ihr finden könnt, und wir sagen, nein, wir haben nur unsere Harmonium, das haben wir schon seit 100 Jahren, dann ist das nicht ehrerbietig. Und wir sagen, Schlagzeug in unsere heiligen Hallen, wo kommen wir denn da hin? Jetzt zieht die Welt ein, jetzt kommt der Teufel. Lobt ihn mit Pauken. Halleluja, da sind sie. So, das ist ein Zeichen, wir werden normal. Nicht, wir fallen ab, wir werden normal. Halleluja. All die Instrumente, die gebraucht worden sind in Baals Anbetung, hat David alle genommen und hat gesagt, die nehmen wir jetzt für den Herrn. Das bedeutet, der Teufel sitzt nicht in den Saiten der E-Gitarre. Das ist eine Offenbarung. Der Teufel sitzt in den Herzen von Menschen, die eine weltliche Gesinnung haben, nicht in den Gitarresaiten. Deswegen darf die auch mal elektrisch verstärkt sein. Halleluja. Einige fangen an zu verstehen, was ich sagen möchte. Ich spreche besonders jetzt zu den Älteren unter uns. Wir haben so unsere Vorstellungen, wie man es machen muss. Und wenn auf einmal etwas Neues kommt, sagen, oh, nein, um Himmels Willen. Und das war das Problem von David. Er sagte, wir machen was ganz Neues. Wir stehen direkt vor der Lade. Und die Leute, David, das dürfen wir nicht. Das ist Lästerung. Das geht schief. So viele können wir gar nicht beerdigen. Das wird nicht klappen. Und David sagt, Leute, vertraut mir. Ich habe von Gott gehört. Er hat mir den Ort gesagt, wo es stehen soll. Er hat mir gesagt, wie das Zelt sein soll. Er hat mir gesagt, was wir machen sollen. Wir sollen direkt vor der Lade stehen und dort sollen wir rund um die Uhr in Schichten preisen, beten, das Wort proklamieren und unter der Leitung des Geistes hin und wieder. Und die Betonung ist eindeutig auf hin und wieder. Mächtige Schläge gegen die Götter vollziehen. Aber unser Fokus ist die Herrlichkeit des Herrn. Unser Fokus sind nicht die Mächte der Finsternis. Die sind Peanuts für unseren Gott. Haben wir doch gesehen. Gott kommt und wie Wachs zerschmelzen die alle. Das war eine Revolution, wenn du den Gottesdienst nach der Art des Mose, das Tabernakel von Mose, wenn du das vergleichst mit was David dort jetzt anfangen wollte, das war eine totale Revolution. Bei Mose floss viel Blut und es war ganz still. Instrumente, nein. Gesang, nein. Psst, still wie beim Friedhof. Das Einzige, was dort zu hören war, waren die Todesschreie der Tiere. Richtig makaber. Und jetzt kommt David und sagt, wir machen einen Lärm. David, bitte. Das ist unser Ende. Wir müssen das so weitermachen wie die Väter. Und er sagt, ich habe von Gott gehört. Und er war so ein vorbildlicher Leiter. Und er hatte so viel Vertrauen, dass sie sagt, David, okay, auf deine Verantwortung. Dann hat er gesagt, gut, morgen fangen wir an. Wir machen Schichten, wir machen Gruppen von Anbetungsteams. Und die werden rund um die Uhr direkt vor der Lade stehen. Wer möchte im ersten Team sein? David, ja, du hast von Gott gehört. Okay, aber ich glaube, ich nehme die zweite Schicht. Wir schauen mal, wie das so geht. Und er hat eine neue Ordnung aufgerichtet, eine neue Art, mit Gott umzugehen, eine neue Art. Er hat von Gott gehört, ich will gar nicht das Blutopfer, ich will nicht die Tiere. Was ich will, ist ein zerbrochenes Herz. Das sind die Opfer, die mir gefallen. Kannst du alles nachlesen in dem Psalmen, da findest du diese Prophetien beschrieben. Das wurde dann hineingenommen in ein völlig neues Liedgut. Neue Lieder wurden kreiert, ein neuer Rhythmus kam. Ein paar Ältere haben doch gesagt, kann das wirklich funktionieren? Aber Gott war da, die Herrlichkeit Gottes zeigte sich, niemand fiel tot um. Und mit Freuden ging das ganze Volk in diese neue Form der Gemeinschaft mit Gott. Und diese Hütte Davids war eine Kombination aus Lobpreis, Anbetung, Fürbitte, geistlicher Kampf, prophetische Proklamation. Und sie herrschten mit ihrem Gott über dem Land. Sie haben verstanden, wir arbeiten mit Gott zusammen. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Das bedeutet, wir sprechen das, was wir sprechen sollen, und wir bringen nur Worte, aber mit Glauben in unserem Herzen. Das ist der Unterschied zum charismatischen Lobpreis. Mit Glauben in unserem Herzen. Und wenn wir glauben in unserem Herzen, was wir da sprechen, und wir sprechen nicht irgendetwas, wir sprechen das, was Gott uns gibt zu sprechen. Wenn wir sprechen mit Glauben, dann kommt Gott und er erfüllt das Wort seiner Knechte. So, die haben nicht nur einfach irgendwie so lasch gesagt, der Herr ist König, der Herr regiert, sondern sie haben geglaubt, wenn wir so Gott dienen, wenn wir so seine Herrschaft erklären, ausrufen, feiern und uns daran erfreuen, dann wird Gott kommen. Das war die gewaltige Offenbarung, die David hatte, nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen war als Hirtenjunge. Er spielte für Gott und dann fing auf einmal an, etwas sich atmosphärisch zu verändern und etwas kam, was schwer zu beschreiben war. Aber es war wunderbar, es war angenehm, es war ermutigend, es war tröstend, es war schutzgebend, es war die Gegenwart Gottes. Und dann später haben sie diese Lehre in Liedgut dann getan. Gott thront im Lobgesang Israels. Gott wohnt dort, wenn wir seine Größe erklären. Dann kommt Gott und stellt sich zu seinen Kindern und er manifestiert seine Größe. Er manifestiert sein Königtum. Er manifestiert seine Herrschaft. Dahinter ist die ganze Idee. Es gibt einen allgegenwärtigen Gott. Der ist überall, der ist da. Und dann gibt es Zeiten und Orte, wo diese allumfassende Allgegenwart sich manifestiert. Und man fühlt sie, man erlebt sie, man spürt sie und man bekommt etwas von dem in sein eigenes Herz hinein. Und wer das nicht versteht, kann die ganze Idee von Gott suchen einfach nicht verstehen. Ja, wieso soll ich Gott suchen? Er ist doch da. Es geht darum, ihm nahe zu kommen. Es geht darum, unser Herz ihm zu geben und ihm Bahn zu machen. Wir machen Bahn. Das haben wir ja eben gelesen im Psalm 68. Macht Bahn. Macht Bahn. Und wie machen wir Bahn? Singt Gott, spielt seinem Namen. Der ganze Dienst in der Hütte Davids drehte sich um den Namen des Herrn. Und wenn du das noch nie gemacht hast, ich lade dich ein, zu einem Bibelstudium durch alle Psalmen zu gehen und einmal zu schauen, wie viele Verse es gibt über den Namen des Herrn. An die 50 Verse wirst du finden über den Namen des Herrn. Und da sehen wir, was alles der Name Gottes beinhaltet. Und ein wichtiger Aspekt dieser Fülle des Namens Gottes ist Herrschaft, ist Autorität. Durch dich wollen wir niederstoßen unsere Feinde oder unsere Bedränger, und in deinem Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. In dem Namen ist Sieg. In dem Namen ist Sieg. Und wir müssen an diesen Namen glauben. Und viele beten einfach irgendwas, ihnen so gerade einfällt. Und zum Schluss hängt es noch schnell dran. Und das alles im Namen des Herrn, ihr Lieben. Das ist nicht, was funktioniert. Wir leben für diesen Namen. Wir kämpfen für diesen Namen. Wir lieben diesen Namen. Wir dienen diesem Namen. Wir machen diesen Namen groß. Es zählt, es bedeutet etwas, ob du morgens, egal wie müde du bist, aufstehst, deine Hände hebst und sagst, gelobt und gepriesen und erhoben sei der Name des Herrn. Das bewirkt etwas. Das ist kostbar, das ist wichtig. Und du tust damit etwas nicht nur für dein Leben, sondern für deine Gemeinde und für deinen Ort und für die Region, wo du wohnst. Wenn der Name des Herrn erhoben wird, dann passiert in der unsichtbaren Welt etwas. Wenn wir glauben, wenn diese Dinge, von denen die Psalmen reden, eine Realität werden in unserem Leben.